Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In the Mood for Movie, dem Podcast, in dem wir über allerhand Filme sprechen, die wir in letzter Zeit gesehen haben und die zumeist irgendwas mit dem genannten Streaming-Anbieter zu tun haben, manchmal aber auch einfach nur hier landen, weil wir darüber sprechen wollen. Wir, das sind am anderen Ende Kati, hallo.
Hallihallo.
Und ich, Paul, und wir sprechen heute über alte und neue Filme von Contorte Bieu, über Kurzfilme rund um das Fortpflanzungsverhalten von Seeelefanten, Seepocken, Sardellen und so weiter. Und auch über Filme von Pedro Almodóvar. Es wird vielleicht eine etwas heiterere Folge als sonst, weil ich glaube, wir haben diesmal so ein Spektrum an Filmen abgedeckt, das sonst immer nur am Rande mit auftaucht, aber heute ist schon alles mit einem gewissen Witz oder mit einer gewissen Leichtigkeit.
Ja, wir haben halt tatsächlich geschafft, Filme zu finden, die unser beide Humorfeld irgendwie abdecken. Was ja bei einem von uns ja etwas schwieriger ist normalerweise. Also ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird eine gute Laune-Folge.
Da bietet Mubi und auch so ein paar andere Sachen da durchaus Gelegenheit und Möglichkeit dafür. Und ich würde sagen, wir können direkt reinstarten, denn einer von diesen Filmen ist direkt Anfang April gestartet, ein Mubi Exclusives, und das ist der neue Film von Contorte Bieu.
Ja.
Ich hoffe, ich habe seine Aussprache nicht seit dem letzten Mal, wo wir über ihn geredet haben, jetzt nochmal variiert. Jedenfalls haben wir schon mal über ihn und seine Filme, über ein paar Filme von ihm gesprochen. Wir hatten über was hatten wir denn geredet?
Cops und da Reality, ist das so?
Ja, ach, und Die Wache.
Genau, Keep an Eye Out. Ja, genau. Mhm.
Genau, und waren ja da eigentlich schon recht angetan. Das müsste vor einem Jahr ungefähr gewesen sein?
Ja.
Oder schon noch länger?
Ja, ein bisschen her, glaube ich.
Es war eine der ersten Folgen, die wir hier zusammen gesprochen haben. Das war auch so eine Special-Folge.
Ja, genau. Und der Typ hat ja auch einen Output, das ist ja unglaublich. Der macht ja Filme wie am Laufband im Prinzip.
Ja, ja. Ich habe jetzt auch schon wieder gelesen, ich glaube, in Cannes steht sein neuester Film mittlerweile schon wieder an.
Okay, das ist schon wieder einer nach Smoking Causes Coughing, oder? Weil der ist ja schon wieder
alt. Genau, Smoking Causes Coughing, der ja hier in Deutschland kommt man gar nicht hinterher, seine ganzen Filme zu veröffentlichen. Wir haben den Smoking Causes Coughing noch nicht hier. Es gibt diesen Dali, über Salvador Dali, der ist auch noch nicht hier. Yannick ist jetzt so mal mit hier auf Mubi gerutscht.
Ja, genau.
Aber auch nicht so. Und dann dieser Incredible But True, auf den wir vielleicht gleich zu sprechen kommen, der lief, glaube ich, bisher in Deutschland auch nur auf der Berlinale.
Okay, ich glaube, der ist bei uns auf Mubi, aber
Der hatte noch keine so richtige Veröffentlichung hier. Und ja, jetzt, wie gesagt, jetzt kommt der neue Film von Dupieux, das ärgert mich jetzt. Warte, das muss ich jetzt nachgucken.
Ja, ja.
Wenn ich dann die Vokale in die richtige Reihenfolge geschoben habe, dann komme
ja,
ich auch
so einfach
zur Filmografie des Regisseurs. The Second Act,
natürlich, wie soll auch sonst heißen.
Genau. Auch wieder 76 Minuten. Und es gab ein Interview mit Mubi, wo er auch nach seinem Output gefragt wurde. Und da hat er einfach gesagt, ja, das ist halt gerade so der Rhythmus, in dem er arbeiten will. Das ist der Rhythmus, in dem ihm die Ideen kommen, in dem er das runterdreht. Und wenn er dann einen abgeschlossen hat, dann steckt er schon so mehr oder weniger im nächsten drin. Und
ja, gut,
so
ich meine,
halt
die sind
einer
halt auch
nach dem anderen her.
Die sind halt auch alle dann, ich sage jetzt nur, aber es hat auch so bereits so eine Stunde, eineinhalb Stunden lang, was auch meistens für den Gag oder für das Gimmick, das sie beinhalten, ja auch gut ist, deswegen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller dann, aber ja, es ist trotzdem ein beeindruckender Output, der dieser Typ hat.
Ja, und ich glaube, dann ist es auch vielleicht nicht so schlimm, wenn da mal der ein oder andere Film dabei ist, der mal nicht so gut funktioniert.
Ja.
Aber lass uns mal jetzt auf den kommen, der jetzt halt bei Mubi angelaufen ist, nämlich Yannick.
Eigentlich so ein typischer Film mit einem typischen Gimmick von ihm. Also es geht um Jan. Eigentlich geht es um eine Theatervorstellung. Und da sitzt so ein Nachtwächter namens...
Da sitzt so ein Yannick im Publikum.
Ja, genau, es ist so ein Yannick im Publikum, so ein Nachtwächter namens Yannick halt. Und der entscheidet halt so mitten des Stücks, dass seine Zeit nicht wert ist und dass das alles scheiße ist. Und äußert das auch und dem halt aufhört und meint so, yo, ich bin da irgendwie eine Stunde lang angereist, ich habe mir extra freigenommen, um hier da zu sein, die verschwendet meine Zeit im Prinzip. Das ist ungeil. Und am Anfang versuchen dann die Schauspielerinnen und Schauspieler das so ein bisschen zu deeskalieren, was ihnen auch eher so semi gelingt, weil die nicht das beste Verhandlungsgeschick haben, aber er auch nicht wirklich mit sich verhandeln lässt. Was dann darin gipfelt, dass er mit einer Pistole zurückkommt, die Leute bedroht und sagt, er ist Regisseur von diesem Stück und das umschreibt und die zwingt, das dann aufzuführen. Mhm. Ja. Ich finde das von der Idee her sehr, sehr lustig, weil ich glaube, wir hatten das beide schon mal, jetzt vielleicht nicht im Theater oder so, aber bei Filmen zumindest, dass wir davor gesessen sind und so gedacht haben, ja, nö, das ist meine Zeit nicht wert. Ich will das nicht schauen, ich will damit meine Zeit nicht verschwenden. Und was halt dann viele Leute im Internet kundtun, macht der halt in Real Life dann.
Ja, wobei ich finde, dass der Film sich da gar nicht so richtig festlegt, ob das jetzt die Aufgabe der Kunst ist, den Zuschauer zufriedenzustellen, sondern dass das vielleicht auch ein sehr ambivalentes Verhältnis da sein kann, so gegenüber Kunst und Zuschauer. Dem fehlt jetzt vielleicht so, dass wir hatten in der letzten, das mit der großen Fliege oder besprechen, oder die hast du da noch gesehen, ne?
Nein, den habe ich nie gesehen.
Okay. Der ist auch auf Mubi, glaube ich, und da ist halt das Gimmick die große Fliege. Dann hatten wir bei Reality und auch bei Keep an Eye Out, war es ja so diese verschachtelte Erzählweise, ja, und genau, dieses plötzlich tauchen Sachen im Traum oder in der Erzählung auf, die eigentlich gar nicht da sein können oder so.
Und bei Incredible True, wenn wir auf den zu sprechen kommen, haben wir dann auch dieses Haus im Prinzip halt als Gimmick.
Genau. Und hier ist es ja relativ bodenständig von erstmal von dem, wie es erzählt ist.
Genau, ja.
Wir haben hier halt dann am ehesten dieses Element eben, das Theater oder lässt sich auch mühelos auf den Film und auf die Kunst an sich übertragen und was die Kunst kann, was die Kunst sollte oder was auch der Rezipient dann von der Kunst oder was erwarten kann oder erwarten sollte. Und das ist auch eine interessante Meta-Betrachtung, weil ich glaube, dadurch, dass er sich so ein bisschen von anderen Filmen von Dubieux unterscheidet, lässt sich das auch ganz leicht auf die Zuschauer übertragen, die jetzt halt diesen Film schauen. Und also dieser Film verunsichert dann halt nicht nur das Publikum, das dort dieser mäßig besuchten Aufführung dort beiwohnt, sondern auch das Publikum, was sich den Film auf Mubi vielleicht anschaut.
Ja, ich ist glaube ich auch, also das wäre jetzt so meine Interpretation irgendwie, ist ganz sicher auch irgendwie eine Parabel oder was auch immer auf, ich sage jetzt mal unter großen Anführungszeichen, Diskussionskultur im Internet. Ja. Oder dass halt immer gesagt wird, ja, im Internet ist es halt viel einfacher, dass Leute zu beleidigen oder Sachen schlecht zu reden, aber du wirst jetzt nicht hingehen und jemandem das ins Gesicht sagen. Und ich glaube, das macht Yannick da ja eigentlich. Der steht halt wirklich auf und sagt, ich kann das besser, ich mach das jetzt, weil was ihr macht, macht ich scheiße. Und dass das dann nochmal so eine zweite Ebene ist, die da drauf kommt, weil ich weiß auch, also wenn ich ehrlich bin, habe ich mich nie damit beschäftigt, wie seine Filme so jetzt generell angenommen werden. Ich glaube schon jetzt eher gut, aber wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache.
Ja.
Deswegen gibt es wahrscheinlich auch Kommentare, die er lesen muss, die jetzt nicht so nett sind. Oder ja, wo Leute sagen, ja, das kann ich auch, das macht ja alles keinen Sinn oder was auch immer. Aber ja, ich finde den auf sehr vielen Ebenen interessant, aber ich finde es auch gut, dass der nur 64 Minuten geht, weil nach den 40 Minuten hat er das dann auch lang genug ausgespielt und denkt sich so, okay, jetzt beendet das alles da mal, weil viel mehr darf da auch nicht mehr passieren.
Es bleibt ja auch ein Film, der, trotz wenn ich jetzt sage, der ist so vielleicht ein klein wenig anders als andere Filme von Dubieux, immer noch einer, der mit den Gewohnheiten oder mit den Konventionen, Erzählkonventionen so ein bisschen bricht.
Ja, natürlich.
Dann nimmt er sich, also da ist der Film natürlich trotzdem eigen und bleibt das auch. Und
ja,
dann lässt auch das Setting dieses Theater da nicht und funktioniert sicherlich auch als Theaterstück so ganz normal.
Ja, ich denke mal, ich habe mir das auch die ganze Zeit gedacht. Also ich habe irgendwie auf die Auflösung gewartet, dass das Teil des Stücks ist eigentlich.
Das hinter dem hier, genau wie bei Diskrete Schande, wo ich bei Sie, wenn dann noch, dann geht der Vorhang nochmal auf,
genau.
Und hinter dem Vorhang sitzt dann noch so ein Publikum. Auf der anderen Seite dann am besten,
genau,
hinter der Küche.
Nein, oder gar nicht das, sondern das im Prinzip, dass es schon das Publikum ist, aber dass Yannick eigentlich ein Schauspieler ist, der da dazukommt oder so. Auf das habe ich auch eigentlich gewartet. Aber auch gut, dass er mitbricht. Und was mir eigentlich auch beeindruckend ist, dass es in dieser ganzen, ich sage jetzt im ganzen Kammerspiel, keine einzige Figur gibt, die jetzt wirklich like-worthy ist. Also man denkt sich bei niemandem, oh,
die
mit denen habe ich...
Figuren sind echt alle anstrengend.
Ja, mit denen habe ich Mitleid oder denen tut mir jetzt leid. Sondern, also Yannick ist halt einfach, ich will nicht sagen Arschloch, aber schon anstrengend, dass das halt einfach unterbricht und dann auch keine Ruhe gibt. alle drei von den Schauspielern und Schauspielern auf der Bühne tun sich auch keinen Gefallen, diese Situation zu handeln. Und auch die Leute im Publikum, die man, von denen man sich viel mitbekommt, aber beim Machen denkt man sich so, ja, okay, du tust mir vielleicht ein bisschen leid, dass du da jetzt irgendwie reingeraten bist, aber da haben auch die meisten jetzt, auch in den 3 Minuten, die sie vielleicht screenen haben, schon genug Ecken und Kanten, dass man sich denkt, naja, eigentlich hast du es irgendwie verdient, dass dir das jetzt passiert.
Mhm, ja. Und ich glaube, dass da jemand mit einem, entweder mit einem Theater oder mit einem filmwissenschaftlichen Hintergrund, da auch nochmal mehr Bezüge zu Theatertheorien oder sei es zum Theaterraum oder was den Raum zwischen Publikum und Bühne, was das anbeginnt oder halt die Bezüge zur Kunst, der da nochmal mehr reinlesen kann, vielleicht aber auch nicht und Debüt hat einfach nur Spaß.
Ja, das sei ihm auch gegönnt. Mich würde interessieren, was er so für Budget hat für seine Filme. Und ob sich das rentiert bei dem Output. Wahrscheinlich schon. Okay, da steht es bei Yannick, steht auf Wikipedia 3,5 Millionen Dollar.
Ja. Ich habe bloß gelesen, dass er hat gar keinen Bock mit viel mehr Budget und viele Jahre dran zu arbeiten, weil er sich dann immer mit der einen und derselben Idee abgeben müsste.
Aber so schauen wir das auch. So schauen wir das auch aus bei ihm. So, er hat so eine Idee und er weiß auch, das trägt sich über keinen 2-2,5-Stunden-Film, deswegen macht er seine Filme so eine Stunde, höchstens 1,5 Stunden, weil er weiß, darüber trägt sich die Idee und er muss das auch nicht mehr ausreizen und dann passt das auch.
Genau, und dann kommt die nächste Idee und die nächste Idee und die nächste Idee und wenn dann halt eine Idee mal so, geht so ist, dann gibt es ja den nächsten Film, wo man da das Publikum wieder so zurückhalten kann. Und ich muss jetzt auch mir nicht jeden Tag einen Film von ihm anschauen, aber immer mal, wenn die dann schrittweise und wenn die Verleihe oder wer auch immer hier in Deutschland hinterherkommen, die auch zu veröffentlichen, also wie gesagt, gehen auch noch die nächsten mit zu Mubi, dann, ich schaue da mal rein, zumal sie halt auch wirklich nicht so lang sind. Und wenn es dann immer, auch wenn ich jetzt lese, okay, über Dali, das wird ja sicherlich wieder ein ganz anderes Ding sein.
Das kann
sein.
Ich mir so gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wird auch wahrscheinlich kein Biopic sein, sondern eine surreale Adaption von einem Lebensabschnitt. Ich weiß es aber auch noch nicht, ich habe das ja auch noch nicht gesehen. Aber ich nehme auch an, dass Incredible But True, den du ja noch gesehen hast, dass der auch wieder was anderes behandelt und sich wahrscheinlich gar nicht irgendwie im Theater oder so aufhört.
Nein, Incredible True hat auch ein ganz, ganz interessantes Konzept. Also, ich muss dich jetzt leider da ein bisschen spoilen, aber ich meine, da kommt man am Anfang, erfährt man das auch schon. Also, es geht um ein Ehepaar und die kaufen ein Haus und der Makler ist so, yo, das Haus hat eine Besonderheit. Und gehe mit ihnen in den Keller und da ist so eine Luke im Keller und da geht so eine Leiter runter. Und dann meint er so, ja, okay, wir gehen da jetzt runter. Und der Mann ist schon so, was meinst du, wir gehen da jetzt runter? Ich weiß nicht, ob ich da mit dir in diese Luke im Keller steigen mag im Prinzip. Und die Frau ist aber irgendwie so, also ich glaube, sie heißen Ellen und Marie. Und die Marie ist so, ja, okay, mach mal einfach. Und dann steigen sie da mit dem Makler runter und kommen irgendwie, wo sie im Keller eine Leiter runtergegangen sind, kommen sie am ersten Stock des Hauses wieder raus. Und auf einmal ist es auch der nächste Morgen. Und stellt sich heraus, wenn man da diese Leiter runterklettert, springt man 12 Stunden in die Zukunft. Aber man wird um 3 Tage jünger. und dann, also ich finde den auch eigentlich so, also ich meine, alle seine Filme haben immer, wie jetzt auch bei Yannick und so, aber haben ja immer irgendwie eine Gesellschaftskritik an sich und was sie auch irgendwie herausstellen wollen und so. Und ich finde, der macht das A sehr smart, aber B auch nicht sehr subtil. Weil es dann halt darum geht, dass die Marie halt im Prinzip ihr ganzes Leben damit verbringt, diese Leiter immer runter zu klettern, weil sie halt immer jünger werden will und ihren Traum leben will, ein Model zu werden, den sie irgendwie schon ihr Leben lang hat, aber nie verfolgt hat und jetzt auch irgendwie zu alt dafür ist. Und ihr Mann, der sich also denkt so, nein, wieso soll ich das machen? Ich mag mein Leben hier und passt schon so im Prinzip. Und sie dadurch halt auch auseinanderdriften, weil er sie halt auch nie sieht im Prinzip, weil sie halt immer diese Leiter runterklettert und dann 12 Stunden Zukunft ist und er dann halt aber gerade auf der Arbeit ist oder was auch immer. Und dann kommen sie irgendwann drauf, dass, weil sie dann einmal den Apfel mit die Leiter nehmen, um halt zu beweisen, dass es wirklich funktioniert. Und dann kommen sie drauf, dass wie er in den Apfel beißt, dass da irgendwie ein Haufen Ameisen drinnen sind, dass das vielleicht was mit dem Körper oder mit den Sachen anstellt, wenn man da halt irgendwie runterklettert. Und ja, das ist dann so das Konzept, dass er sie dann halt versucht abzuhalten, da sich weiter zu, ich sage jetzt mal, vergiften oder da irgendwie halt weiterzumachen, aber sie das auch nicht einsieht. Und dann geht es halt auch viel darum, ja, warum sie das halt macht, warum er das nicht macht und was es wirklich mit ihr oder der Psyche und dem Körper auch anstellt, wenn man sich da vielleicht auch dieses Schönheitsideal da irgendwie verliert und da was hinarbeitet, was vielleicht nicht so gesund ist. Und ich fand den, also wie gesagt, ist auch wieder nur so eine Viertelstunde lang und auf das trägt sich dieses ganze Konzept auch. Aber wie gesagt, ich finde den schon kritischer, also jetzt von dem, was er behandelt, als manche anderen von ihm, fand ich gut, also das Thema auf diese Art und Weise so ein bisschen zu behandeln.
Ja, klingt auch interessant. Den habe ich leider noch nicht gesehen.
Aber kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Also ich finde, das Gimmick ist halt einmal wieder mega lustig, aber was er dann halt draus macht, ist halt wirklich stark und regt auch dann irgendwie an, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und es gibt dann auch noch eine ganz weirde Side-Story von einem von seinen Arbeitskollegen oder von seinem Boss, der einen mechanischen Penis hat und dann irgendwie dort eine Fehlfunktion hat, nach Japan muss, um den reparieren zu lassen. Das ist eine ganz weirde Side-Story, die so nebenbei passiert. Aber ja, er hat mal wieder diese typischen schrägen Anleihen, aber fand ich auch wieder gut.
Aber ist es manchmal so bei dir, dass sich die Filme manchmal im Kopf vermengen?
Oh ja, das habe ich vor allem jetzt. Ich habe ja Wrong auch noch geschaut, den hast du ja
Eben,
schon
das,
für die
dazu
Ehre.
wollte ich nämlich gerade
Ja.
überleiten, denn bei, also ich glaube, Yannick wird mir so als eigenständiger Film noch ein bisschen länger, weil er, wie gesagt, so sich ein bisschen auch davon unterscheidet. Und ich würde auch sagen, dass Keep an Eye Out, weil der mich einfach, also ich fand den wirklich echt lustig.
Ja.
Der wird mir auch noch etwas länger, aber so bei Wrong und dann Wrong Cops und leider auch so ein bisschen bei der Fliege, da kann ich mich halt an das Fliegen gehen mit, ach ja, und Mr. Deerskin, der
Oh
mit der
ja, die
Leder,
ist.
nee, Monsieur Killer Style, so
Ja,
rum,
genau.
Deerskin im
Aber ich glaube, Wrong Cops war mein erster, glaube ich. Und da spielt ja, oder da spielt Marilyn Manson mit. Deswegen kann ich den
Ach
unterscheiden.
stimmt, das hast du sehr gut. Aber das, es vermischt sich so alles, also vieles vermischt sich da und weil es die Konzepte halt immer so ein absurdes Ding und dann wird da drum irgendwas gesponnen. Ich weiß jetzt nicht, du hast Wrong jetzt geschaut und ich weiß
Ja,
halt, ich kann
genau.
mich an eine Szene aus Wrong erinnern, die habe ich bestimmt auch vor einem Jahr, habe ich die angesprochen. Das ist die Szene, wo der ins Büro geht und es regnet im Büro.
Ja, das ist auch das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, wenn ich ehrlich bin, weil es andere schon wieder so absurd mit seinem Hund und dann mit dem Typen, der diese Hunde entführt, um ihre Besitzer
Ich,
darauf
ja.
aufmerksam zu machen, dass sie ihre Haustiere mehr wertschätzen sollen und alles. Ja, also Wrong ist auch so. Also ich mochte, wie ich den geschaut habe, hatte ich auch meinen Spaß damit, aber es ist keiner, der mir irgendwie hängen geblieben ist. So Incredible but True bleibt mir, glaube ich, hängen, weil ich dann doch die Message oder das, was er da anspricht, sehr gut interessant fand. Und wie gesagt, Yannick, weil er halt so komplett anders ist und Wrong Cops wegen Marilyn Manson. Aber
Ja.
ja, ich weiß, was du meinst. Manchmal ist das so. Ich habe auch das Gefühl, dass die ganzen Schauspieler da meistens machen wir gleich auf. Es sind auch die gleichen Schauspieler teilweise, wahrscheinlich schon. Aber ja, ich
Das
fühle
ist halt
das.
dann ein Nachteil von dem Output.
Ja,
Also wenn
genau.
wirklich so der Output und man und dann ist halt immer leicht variiert, aber dann so keine krassen Akzente oder so, wie es jetzt zum Beispiel bei Yannick, weil ja, keine Ahnung, das war schon nochmal was anderes. Ich fand ihn jetzt auch nicht so lustig wie andere oder so
Ja.
amüsant wie andere.
Ja, aber ich glaube, das ist auch was du gemeint hast. So, er wirft halt so jedes Jahr 2 bis 3 Filme irgendwie so auf das Publikum. Und das
Manchmal
sind jetzt.
bleibt eins in Cannes hängen.
Genau. Und die meisten fallen halt irgendwie so durch und man denkt sich so, oh ja, war nett, die 1,5 Stunden, die ich den geschaut habe. Manche bleiben halt ein bisschen länger hängen und ganz, ganz wenige, da habe ich, glaube ich, noch keine gesehen von ihnen, denkt man sich so, was war das für ein Mist? Aber da, bei dem Output, den er halt hat, ist das, glaube ich, auch A zu erwarten und B okay, dass die meisten Filme dann irgendwie so, dass ich denke so, ja, hatte eine gute Zeit und danke.
Ja, möchtest du noch was über Wrong sagen oder
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da haben wir in
weißt
der
du nicht so?
letzten Ausgabe, hast du da auch auch schon drüber geredet und ich fand den auch okay. War wieder weird genug, um ihn zu enjoyen.
Ja, wobei ich glaube, das ist bisher der Schwächste, den ich von dem Video gesehen habe.
Ich fand Dears Kind nicht so gut.
Gibt es dann, wie gesagt, interessantere, die er da noch mitgemacht hat, über die wir jetzt auch so ein bisschen gesprochen haben, falls euch das interessiert. Yannick gibt's auf Mubi.de und Incredible But True gibt's auf Mubi Niederlande.
Ja, oder? Irgendwo auf Mubi auf jeden Fall.
Ein Film, den es gar nicht auf Mubi gibt, den ich vergangenes Jahr schon um die Weihnachtsfeiertage rum gesehen habe und auch schon kurz in unserem Recap des Jahres gesprochen habe. Und du hast ihn jetzt einfach mal nachgeholt, weil er plötzlich bei uns auf Netflix erschienen ist Are You There, God? It's Me, Margaret.
Genau, und du hast ja damals so von dem geschwärmt und fandest den ja eigentlich gut und warst so, oh ja, ist eine nette Coming-of-Age-Geschichte und hattest einen Spaß damit, dann war ich so gut. Filmempfehlungen von Paul normalerweise immer was man machen kann. Schau ich den halt mal. Ich muss dir leider widersprechen. Nein, ich fand den, also der ist auch keine Vollkatastrophe. Also der, ich sehe gerade, Hans Zimmer hat die Musik dazu gemacht, okay, interessant. Sorry, das ist mir gerade, okay, schön für ihn. Wie gesagt, der ist keine Vollkatastrophe, der tut nicht mehr weh, der ist okay, aber das, was du für diesen Film fühlst, fühle ich, glaube ich, nicht für den. Mir sind einige Figuren leider doch sehr auf die Nerven gegangen. Dann vor allem diese, wie heißt sie, Nancy, Natalie, diese Freundin von ihr, Nancy heißt sie, die mich leider sehr, sehr, sehr abgefuckt hat. Und ich mochte Margaret an sich. Ich fand Margaret einen guten Charakter, einen interessanten Charakter. Und auch die Entscheidungen, die sie da treffen muss oder die Sachen, mit denen sie sich beschäftigen muss, auch jetzt so Umzug und neue Freunde und dann doch irgendwie mit Religion konfrontiert werden von beiden Seiten, also mit ihrer jüdischen Seite von ihrem Vater, glaube ich, und von der christlichen Seite von ihrer Mutter und sich dann und von ihren Eltern, die auch die Chance bekommt, sich damit selber zu beschäftigen und nicht irgendwas aufgedrückt bekommen hat und gesagt hat, okay, du musst jetzt das oder das sein oder was auch immer, und sich dann damit mal zu beschäftigen. Aber er hat für mich leider nicht zündet. Das ist wahrscheinlich auch rein subjektiv von mir. Ich bin auch kein großer Fan von Coming-of-Age-Geschichten. Das ist nicht mein Genre. Ich kann verstehen, warum du den gut findest. Und soweit ich mich an deine Punkte erinnern kann, kann ich die auch nachvollziehen. Er hat leider nicht, war nicht mein Cup of Tea, aber das ist auch vollkommen okay.
Ja, also ich fand halt, dass er als Coming-of-Age-Geschichte auch viele Sachen thematisiert, was nicht zuletzt wegen der Buchvorlage der Fall ist, die halt andere Coming-of-Age-Geschichten nicht in dem Maße oder sehr selten in dem Maße aufgreifen. Sei es jetzt eben das Thema mit der Religion oder das Thema mit den körperlichen Veränderungen oder wie man darüber halt spricht. Und da ist ja auch das Buch Vorreiter gewesen. Ich bin jetzt jedenfalls froh, dass er jetzt nicht hinter der Bezahlschranke auf Amazon irgendwie versauert, sondern stattdessen jetzt auf Netflix. Wahrscheinlich auch keine große Beachtung erfährt, aber zumindest guckbar ist und vielleicht stolpert jemand drüber.
Genau, ja. Und wie gesagt, ich wenn man, vor allem wenn man Coming-of-Age-Geschichten mag und auch irgendwie schon wahrscheinlich 500 Mal die gleiche gesehen hat, ist es sicher eine nette Abwechslung und ich kann auch verstehen, dass man den gut findet und eigentlich finde ich den auch einen wichtigen Film für das Coming-of-Age von jetzt halt jungen Mädchen und so und dass es nicht immer alles das Gleiche ist, nicht immer alles perfekt läuft und bla 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 und der halt auch Sachen anspricht, wie du schon meinst, die in vielen Sachen halt einfach in den Tisch gekehrt wird. Und deswegen finde ich auch gut, dass es den gibt und es ist auch an sich ein guter Film, es war nur einfach nicht meins. Gut, Paul, auf die Überleitung bin ich gespannt.
Ich habe keine.
Gut, dann aber voll Front, oder?
Anfang Mai habe ich gesehen, was so Neues erschienen ist und dann standen da plötzlich über 30 neue Kurzfilme im Programm. Es wird ja immer so am Ende des Monats das Filmprogramm für den nächsten Monat veröffentlicht. Und da stand auch sowas drin, wie zum Beispiel Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt von Radu Jude, der jetzt Anfang Mai auch gestartet ist. Entweder habe ich das übersehen?
Ich könnte mich auch nicht
daran erinnern. Oder ich habe es einfach nicht registriert, dass da eben die Kurzfilme drin standen. Es ist, man muss auch so ein bisschen sagen, also eigentlich, ja, es sind halt Kurzfilme, die so in mehreren Staffeln oder in mehreren Miniserien eigentlich zusammengefasst sind. Es sind die Kurzfilme von Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, das ist die Tochter von einerseits der schwedischen Schauspielerin Ingrid Bergman und auf der anderen Seite Roberto Rossellini, also der italienische Regisseur und Wegbereiter, Wegweiser des italienischen Neurealismus, der sowas gemacht hat wie Deutschland im Jahre Null oder Rom offene Stadt. Und dessen Tochter hat vor ein paar Jahren, ich glaube schon vor 10, 12 Jahren, diese Miniserienreihen gemacht über das Fortpflanzungsverhalten von Tieren, über das Paarungsverhalten von Tieren und über das Balzverhalten und über die Geburt und die Brutpflege von Tieren. Das ist einmal Green Porno, da geht es halt um das Fortpflanzungsverhalten. Dann ist das Seduce Me, über das Balzverhalten und Mamas, wo es halt um die Geburt und die Brutpflege geht. Und diese Kurzfilme kamen jetzt alle einzeln, also als zweiminütige Clips, weil es gibt einen, und zwar da geht es um das Fortpflanzungsverhalten von Seeelefanten. Der geht 7 Minuten aus irgendeinem Grund. Aber ansonsten gehen die meisten zwischen 1 und 3 Minuten vielleicht maximal. Und die sind jetzt halt alle da auf Mubi geschwemmt mit einem Mal. Und es war ein bisschen mühsam, sich da jetzt durchzugucken, weil du halt immer vor jedem Clip hast du diesen Mini-Vorspann. Und wenn du Pech hast, hast du auf Mubi auch noch die Vorschau für den nächsten Film. Also zum Beispiel für Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt. Der dann vielleicht, wenn man es nicht überspringen würde, länger ist als der eigentliche Kurzfilm. Aber ich habe mich da so ein bisschen durchgeschaut. Ich habe Green Porno komplett geguckt und Seduce Me komplett geschaut. Ich habe es dann auch schon versucht, ich muss es schon hier ein bisschen ordnen und kann jetzt hier nicht einfach kreuze quer gucken. Ich gucke erst das eine fein zu Ende, dann das andere fein
natürlich,
zu Ende.
Natürlich, das andere wäre ja frech.
Eigentlich mehrere Staffeln sind, auch als kleiner Hinweis, die gibt es auch auf dem YouTube-Kanal von Isabella Rossellini. Gibt es auch, ich glaube aber nur Green Porno.
Ich weiß nicht, gibt es einige von denen, aber nicht alle, glaube ich.
Jedenfalls sind da einige in der Playlist, ich glaube auch als Staffel halt zusammengefasst. Und man sieht auch, es gibt Clips, die sind wahrscheinlich schon früher entstanden, weil die sind noch nicht ganz so aufwendig. Und gerade die Seduce Me Staffel, die ist dann schon nochmal deutlich aufwendiger gestaltet. Kathi, ich weiß, du hattest keine 2 Minuten Zeit, wobei doch, während ich hier die ersten Sätze für die Begrüßung noch schnell aufgeschrieben habe, hast du dir noch schnell 2 von diesen Filmen angeschaut.
Ja, also ich finde die stilistisch erstmal mega. Ich habe das Gefühl, es ist alles aus Papier gefalten und irgendwie
ist alles gebastelt.
Ja, genau, so riesen Sets auch im Prinzip. Und dann haben wir auch so kleinere Dinge, die alle irgendwie, also handgemacht, aber wunderschön alles ausschauen. Und in diesen Sets ist halt sie immer mit ihrem Kopf oder irgendwelchen komischen Kostümen oder so, die dann irgendwelche Tiere repräsentieren. Und erzählt halt von dem, ja, von dem Balzfalten oder was auch immer, von dieser Tierart. Und ich habe jetzt gesehen, ich weiß nicht, Scream Porn oder so, Tues, mir war irgendwas über Lachse. Und dann was über Noahs Arche, wo sie im Prinzip in Frage stellt, wie Noah nur angeblich Heteropaare auf die Arche bringen kann, wenn es doch Tiere gibt, die sich, also da fällt der tolle Satz, I'm an Earthworm, die sich halt irgendwie sich selbst fortpflanzen können oder Spezies, wo es nur männliche oder weibliche Exemplare gibt.
Oder Twitter, genau.
Und dann was über Seepocken. Ja. Und ich weiß, dass du einige von den Dingen auch in der U-Bahn geschaut hast und das muss auch ein interessantes Erlebnis sein.
Es ist ein ganz großes Potpourri aus ganz vielen Sachen, also aus ganz vielen Tieren und ganz vielen kleinen Mini-Facts, die dann auch, natürlich, sowas geht halt 1 bis 3 Minuten, ne? Das ist Fact-Dropping Und dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Das ist jetzt nicht detailliert, wie sowas funktioniert oder wie sowas aufgebaut ist oder wie das, wie es sich entwickelt oder irgendwas, sondern es ist einfach bloß, hier, so ist es, hier ist die Tatsache und wir machen noch ein bisschen paar bunte Basteleien da drum herum. Und das ist ironisch, das ist sehr plastisch eben umgesetzt, eben auch amüsant. Und dann in der Seed Use Me-Staffel kommt auch gerade noch mal das, was du gerade gesagt hast mit dieser Arche Noah. Das ist quasi eine Sonderfolge. Wahrscheinlich so als Einleitung, die halt einfach die Diversität im Tierreich darstellt und so ein bisschen natürlich dieses Heteronormative hinterfragt, was ja irgendwie auch bei uns Menschen immer noch sehr im Fokus steht und immer noch sehr präsent ist überall. Und das macht über die wirklich, wirklich kurze Laufzeit, von denen so, gibt es einen Mini-Vorspann und einen Mini-Mini-Abspann auch noch. Also das ist wirklich überhaupt nicht viel. Aber dadurch hat das ein hohes Tempo, wenn man sich da 5, 6, 7 hintereinander anschaut. Und ich habe durchaus noch ein paar Dinge gelernt, die ich jetzt so nicht wusste. Ich ja, kannte zum Beispiel dieses Seepocken da.
Ja.
Und wie die sich fortpflanzen, das ist schon erstmal, es gibt über 1000 Seepockenarten.
Ja, 1227 waren es, glaube ich. Mhm. Ich will die auch definitiv noch durchschauen, aber das war mal auch, also da muss ich mich mal so hinsetzen und sagen, okay, ich gebe mir jetzt eine Stunde lang einfach nur Tierinput und mache Fakten, Tier nach Tier. Weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen fordernd dann, aber die machen auch einfach so viel Spaß zum Schauen. Ich habe jetzt 3 oder 4 von den Dingern halt geschaut. Und diese ganze Machart und diese ganze Witz, den das Ding auch hat und diese ganze Folge haben, das macht einfach Spaß, ihr dabei zuzuschauen. Ich glaube, die hatte sehr, sehr viel Spaß dabei, das zu drehen.
Also das war ja wahrscheinlich auch ein Herzensprojekt. Das war einfach, sie macht das ja auch immer mit einem Augenzwinkern und aber auch halt aus dem Interesse heraus, dass sie das halt gerne so darstellen würde. Und natürlich aber
hat die irgendwie einen Hintergrund dafür, weißt du das? Hat die irgendwie Biologie studiert oder einfach nur ein starkes Interesse dafür und sie dachte, ich mache das jetzt?
Ich glaube, sie hat ein starkes Interesse dafür und dann damit wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber dann wahrscheinlich da auch mit WissenschaftlerInnen zusammengearbeitet, um das halt so wirklich kurz und knapp da wirklich drauf einzugehen.
Das ist auch eine Kunst. So kurz und knapp wirklich das Wichtigste, das ist ja eine Kunst, die man besitzen muss, da nicht irgendwie ausschweifen, 3 Stunden dafür zu brauchen, sondern sagen, so 2 Minuten, das sind die wichtigsten Sachen, wenn du mehr wissen willst, du hast das Internet, Google einfach.
Ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich fehlen da tausende Sachen wahrscheinlich und das Ganze ist wahrscheinlich auch vereinfacht dargestellt, aber es ist ja erstmal auch so eine Art, wie du es gerade gesagt hast, so ein Lockmittel, so von wegen.
Ja, genau.
Oder einfach halt, um zu zeigen, guckt, wie divers und guckt, wie das alles hier abläuft und wie absurd es ist, dass wir denken, dass es bei den Menschen oder so nicht weniger oder weniger divers ablaufen muss oder ablaufen soll.
Es ist halt einfach, es zeigt einfach, wie bunt und divers einfach die Natur an sich ist und dass das nichts Abnormales oder was auch immer ist. Und deswegen ein sehr schönes Projekt.
Und es liefert so ein bisschen eine Antithese zu diesen bierernsten und schnöden Dokumentationen, die man sonst so kennt oder die man vielleicht auch im Biologieunterricht früher mal noch auf der Videokassette gesehen hat.
Das wäre doch was, das im Biounterricht zeigen.
Ja, als Lehrfilm da.
Ja, definitiv. Also von uns eindeutige Empfehlung. Macht Spaß. Gut, Paul, dann hätte ich gesagt, kommen wir zu einem Film, dessen Titel ich mal wieder wunderschön finde und den ich auch absolut nachvollziehen kann, nämlich zu Frauen am Rande, da haben wir schon, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, ein Film von Pedro Almodóvar, von dem wir ja auch, hier kleine Cross-Promo mal wieder, beim Telestammtisch letztens erst die Kurzfilme The Human Voice und Strange Way of Life besprochen haben, wenn euch da unsere Meinung zu interessiert. Und ich wusste nicht, dass der Film auch von ihm ist, aber ich habe den Titel auf dem Bild gelesen und war so, ja, den möchte ich schauen. Weil wir ja wissen, ich bin großer Freund von schönen Titeln und der Titel war wunderschön. Ich glaube, du hast den auch geschaut dann nochmal, oder? Hast du zum zweiten Mal schon geschaut, glaube ich.
Zum zweiten Mal geschaut, genau.
Ja. Und was soll ich sagen? Es ist halt wirklich, der Titel ist halt Programm, es sind dann wirklich nur Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Also die eine wurde von ihrem von ihrer Affäre, von ihrem Liebhaber verlassen, der mit einer 9 Grad durchbrennt. Die andere hat sich in den Terroristen verliebt und hat den irgendwie Unterschlupf gewährt. Dann kommt noch irgendwie die Mutter von diesem Ex-Liebhaber eben, oder nein, nicht die Mutter, die Ex-Frau von dem Ex-Liebhaber. Und dann kommt auch noch der Sohn, der sich dann für die Wohnung interessiert und alles. Es ist ein großes Wirrwarr zwischen verschiedenen Leuten, die alle irgendwie eine Connection miteinander haben, die dann auch so Schritt für Schritt irgendwie aufdecken. Und eigentlich ist niemand in diesem Film auch nur in der Nähe, um irgendwie ein ruhiges Leben zu führen. Der ist viel, der ist auch, also da gibt's mal da Leute und dann, ich weiß nicht, da passiert auch so viel von Leuten, die versuchen vom Balkon zu springen und von mit Sleeping Pills versetztes Essen von irgendwelchen, ich sag's mal, unglücklichen Zufällen, dass wie dann Leute draufkommen, wie die alle miteinander eigentlich verwandt sind oder doch nicht miteinander verwandt sind, bis zu einer komplett absurden Flughafenszene am Schluss und auch einem komplett absurden Ende, wo die Polizei auch involviert ist und alles. Aber ich muss sagen, wir werden noch kurz über das Gesetz der Begierde reden. Ich habe absolut meinen Spaß mit seinen Filmen. Ich mag dieses Chaos. Ich mag dieses, dass da immer irgendwo irgendwas passiert, dass man eigentlich, man hat eigentlich keine Sekunde zu atmen, aber das ist, man hat trotzdem irgendwie keinen Stress. Also es nervt mich jetzt nicht, dass da dauernd was passiert, sondern ich finde das gut, dass es dann mal da wieder was gibt und dort und dann, oh, dieser Handlungsstrang kommt da doch wieder irgendwie rein und oh, schau mal, da ist noch was. Und ich mag das. Ich habe da meinen Spaß damit, das auch irgendwie so zu auseinanderzupicken und zu schauen jetzt, okay, was ist jetzt, ich möchte sagen real, weil real ist das meiste, aber wie gehört das jetzt zusammen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und warum passiert das eigentlich alles da? Und die Antwort meistens ist, ja, weil Menschen dann einfach Menschen sind und sie mit ihren Problemen nicht beschäftigen wollen.
Dich erwarten halt auch immer wieder so Überraschungen oder so Entwicklungen, wo du denkst, okay, wo geht das denn jetzt wieder hin? Oder dann kommt noch eine Verstrickung mehr und noch was. Das ist so auch ein bisschen soapartig, aber auf so eine schrullige Art und Weise.
Ja, genau, das beschreibt es ganz gut. Vor allem, weil auch vieles nur in ihrem Apartment irgendwie spielt. Und dann ist es wirklich wie so eine Sitcom oder so, wo dann ein oder zwei Apartments zu der Hauptdreh- und Angelpunkt von allem sind. Es kommen und gehen halt immer Leute. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, das ist ein guter Vergleich.
Man kann vielleicht so ein bisschen kritisieren, dass ja wirklich fast alle Frauen hier in erster Linie sehr hysterisch agieren oder sehr hysterisch und aufgeregt dargestellt sind. Andererseits ist in dieser Komödie halt so viel over the top und alles
ja,
so.
Ja, und ich finde jetzt nicht, dass die Männer besser wegkommen.
Ja, gut, okay. Aber so, es ist, die meisten Figuren sind halt auch wirklich so Karikaturen.
Ja, genau.
Und dieser ganze Film ist ja auch in seiner Extravaganz, in seiner Farbenfröhlichkeit, der ist aufgeregt, der ist tragisch komisch, aber auch so ein bisschen verspielt. Also ich verstehe auch, dass das so ein Durchbruchsfilm ist irgendwie, weil der ist so, das ist ein Film, den man schon im Programm bei einem Filmfestival oder so, der schon so heraussticht. Und es gibt in der deutschen Synchro, du hast es nicht auf Deutsch geguckt, ne?
Nein.
Es gibt da einen Synchronisationsfehler, dieses Getränk, was sie da trinkt.
Aha.
Das wird auf Deutsch immer als Carpaccio bezeichnet. Aber Carpaccio ist ja dieses rohe Fleisch.
Aha.
Weiß nicht, ob du das kennst. Und im eigentlich ist das, was sie da trinken, Gazpacho.
Aha, ja, okay.
Dieses, ja, weiß nicht, was das, warte, was ist Gazpacho eigentlich?
Ist so Tomatending, oder?
Das ist irgendeine Suppe also, oder so.
Ja, so ja, genau, so eine kalte Tomatensuppe oder so.
Und es wird aber die ganze Zeit von Carpaccio geredet.
Oh, okay.
Obwohl man eigentlich die ganze Zeit eben dieses flüssige, suppenartige Gemenge da sieht. Genau, das war noch zu. Und es ist auch so ein bisschen Murphy's Law, dass was schief geht, geht schief.
Ja, alles. Ja, definitiv. Das ist so die Beschreibung des Films, glaube ich, was schief gehen kann, das geht auch schief.
Ja,
dann hätte ich gesagt, als letzten Film noch einen weiteren Film von Almodóvar. Das werde ich nie hinkriegen. Nämlich den du geschaut hast und so gemeint hast, also du hast nicht gemeint, sondern ich war so, ja, ich habe auch Bock auf den, nämlich Das Gesetz der Begierde.
Ja. Den es bei dir auch wieder auf Mubi zu sehen gibt. Ich habe ihn nicht auf Mubi gesehen, ich habe ihn im Arthouse Plus Channel gesehen von Amazon. Nur um mal noch anderen Streaming-Anbieter zu nehmen.
Jetzt haben wir mal eh schon divers. Netflix, Amazon, Arthouse Plus, ich habe eh schon alles durch. YouTube hatten wir auch schon.
Der übrigens, ich glaube, ein oder zwei Jahre vorher veröffentlicht wurde, vor Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Oh, wirklich? Okay.
Ja.
Interessant, weil er doch schon auch seine Handschrift trägt, eindeutig.
Ja, das auf jeden Fall. Aber er ist von der Thematik her natürlich nochmal, also auch düsterer und noch ein bisschen tragischer als Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und es war, glaube ich, der erste Film von Almodóvar, der auch in Deutschland gezeigt wurde.
Ah, okay.
Natürlich direkt mit der FSK 18.
Ja, gut. Also es geht um einen Regisseur namens Pablo und seine Schwester Tina eigentlich und so deren harte Patchwork-Familie, die sie eigentlich so haben. Weil sie haben auch, also die Tina passt doch auf ein Kind auf eigentlich, was die Tochter von ihrer Ex-Freundin ist, die sie jetzt einfach bei ihr abgeladen hat. Und der Pablo hat auch ist in einen Typen verliebt, der aber nicht so wirklich in ihn verliebt ist und die sich jetzt auch irgendwie so halb trennen, weil der woanders hinfährt, um dort zu arbeiten. Und dann kommt ein anderer Liebhaber ins Spiel, der hart possessiv und eifersüchtig und alles ist. Und das Ganze gipfelt dann. Es eskaliert alles ein bisschen so wie dann auch bei Frauen des Nervenzusammenbruchs, nur viel ernster eigentlich. Weil das halt wirklich dann Mord und Totschlag und in Unfällen und in, ja, eigentlich geht das für niemanden wirklich gut aus hier. Aber ist ein, also, was habe ich dir auch geschrieben? Ich finde es interessant, es war jetzt 87 war der Film. Ich finde es interessant, was er damals schon für eine Faszination für The Human Voice hatte, den er ja dann auch verfilmt hat, weil das Stück in dem Film ja auch eine große Rolle spielt eigentlich. Das fand ich sehr interessant und ich mochte den auch. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich mochte den auch. Ich fand den von seiner ganzen Art wieder her total fesselnd, wie er Sachen erzählt und wie sie Sachen ineinander fließen, ineinander kommen und ineinander und so Handlungsstränge, die zuerst irgendwie parallel laufen, sich dann doch irgendwie verweben und dann eine komplette Geschichte erzählen am Schluss. Ich glaube einfach wirklich, also ich habe jetzt, ich glaube, 4 Filme von ihm gesehen oder so. Und ich mochte bis jetzt alles. Ich glaube, ich mag einfach seine Art, Sachen zu sehen. Ich muss endlich auch mal Parallele Mütter schauen, weil von dem schwärmst du ja auch immer so.
Mhm. Er nimmt sich auf jeden Fall auch in den früheren, also in den Filmen, die er in den 80ern gemacht hat, halt auch Themen an als homosexueller Regisseur, die halt nicht viele sich angenommen haben und auch nicht so viele mit dann so viel Erfolg.
Ich finde auch, dass halt, wenn man jetzt bedenkt, das Gesetz der Begierde kam halt eben 87 und dass es da halt auch eine Transgender-Person drin gibt und halt auch einen schwulen Hauptcharakter, ist ja eigentlich für die Zeit in der Film, also darüber halt den Film zu machen, war halt auch weit von normal.
Ja, 2 Filme haben wir von Almodóvar. Vielleicht kommen wir, er hat ja wirklich viel, er hat auch viel Output gemacht.
Ja, das stimmt. Ich habe mir gerade die Video angeschaut, der war auch fleißig.
Ja, ja, es gibt hier alles über meine Mutter, den habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Den würde ich gerne noch sehen. Dann habe ich noch vor kurzem Bad Education gesehen. Ist auch eher ein düsterer oder also von den Themen her schwererer Film als Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Aber ja, er hat auf jeden Fall sehr viel Output gehabt und gesagt, die Parallele Mütter, den mochte ich ja vor ein, zwei Jahren auch sehr gern. Dann würde ich sagen, wir schließen unsere kleine, etwas heitere Ausgabe ab und können noch kurz darauf verweisen, dass wir beide auch wieder beim Telestammtisch aktiv waren. Nicht nur mit dem Doppel zum Almodóvar-Doppel, was vor ein paar Monaten hier im Kino lief, dieses Kurzfilm-Doppel, sondern auch zu Filmen rund um das Dogfest München, was zurzeit eben in München und ab dem 6. Mai, meine ich, auch online stattfindet. Mhm. Also ein Dokumentarfilmfestival, wo dieses Jahr wieder über 100 Filme aus 51 Ländern der Welt gezeigt werden. Wir konnten da vorab schon eine Handvoll Filme sehen und haben die für den Telestammtisch besprochen und werden auch im Laufe des Mai höchstwahrscheinlich noch eine Runde an Filmen und Besprechungen aufnehmen und dann könnt ihr schauen, vielleicht ist da auch für euch was dabei, wenn ihr hier nicht nur das Fortpflanzungsverhalten von Tieren euch widmen wollt, dann könnt ihr dort auch, da gibt es Dokumentarfilme zu allen möglichen Themen.
Genau, und wenn euch lieber Bewegtbild interessiert, ich war auch beim Telestammtisch bei unserem Format Listen to the Listen zu Gast, wo wir die Oscar-Filme von 2000, also Oscar-Best-Picture-Gewinner von 2010 bis 2024 gerankt haben. Das kommt jetzt auch Mitte Mai am Telestammtisch-YouTube-Kanal. Wenn jemand nochmal hören möchte, wie schlecht ich die Artist fand.
Ja, ich werde reinhören oder reinschauen. Und dann bedanke ich mich bei dir, Kadi, und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Danke, Paul. Ciao, ciao.